Ja, richtig glücklich sein. Wer will das schon nicht? Oder gibt es irgendjemanden, der nicht wo glücklich sein will? Ich weiss nicht, ob es das wirklich gibt. Wenn man mich als 20-Jähriger gefragt hat, wie man richtig glücklich wird, wir wären nicht im Traum in den Sinn gekommen, das irgendwie mit dem Glauben an Gott zu verbinden. Geschwiegen dann mit seinen Geboten. Also für mich sind die Gebote von Gott zumal, soweit ich es überhaupt kennt habe, eher ein Hindernis gewesen, meiner Vorstellung, richtig glücklich zu werden. Der Clint Gresham, der Footballer, der hat mit 32 den Sport-Olymp erreicht. Er hat nämlich den Super Bowl gewonnen, das grösste Sportereignis der USA. Millionen von Menschen träumen von dem, vor allem in Amerika wahrscheinlich. Aber er hat es erreicht mit den Seattle Seahawks. Nachdem hat er jahrelang gelächzt und darauf hergekrampft und gefeitet, bis er es schafft. Und zwar darum, weil er überzeugt war, wenn er das schafft, dann wird er so glücklich, wie sonst nichts ihn kann glücklich machen. Und dann hat er es erreicht. Und er beschreibt die Zeit nach dem Sieg so. Doch dann war der Moment da. Der Titel kam, das Glück allerdings nicht. Das machte mir Angst, weil ich das zu meinem Lebensziel gemacht hatte. 32, das Lebensziel erreicht vermeintlich und er merkt, es hebt gar nicht, es bricht ein. Es hat mir gar nicht das gebracht, was ich gehofft habe. Es hat ihn nicht erfüllt. Und er schreibt dann auch, dass er in ein riesiges Loch gefallen ist. Er hat richtig ernsthafte Probleme bekommen mit seinem Leben. In unserer aktuellen Predigtserie schauen wir an, was der Wert ist von Gottes Gebot. Jeden Sonntag beleuchten wir ein paar von den Ordnungen von Gott und ihre Auswirkungen, die wunderbaren, genialen Auswirkungen für unser Leben. Und es ist nämlich tatsächlich so, dass die Bibel das sagt, wahres Glück hat mit Ordnungen von Gott zu tun. Im Psalm 112 heißt es im Vers 1, Halleluja. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist der, der sich über seine Gebote freut. Also glücklich ist der Mensch, wo? Und jetzt werden zwei Sachen gesagt. Erstens, wo Ehrfurcht hat vor Gott. Und zweitens, wo sich freut an Gottes Ordnungen. Und also man kann eigentlich so sagen, ganz einfach, halt die Ordnungen, also das, was er da sagt, nämlich die zwei Ordnungen schauen wir heute an, und wenn die halt ist, dann hast du das Versprechen, dann wirst du glücklich sein. Also nicht von mir, sondern von der Bibel. Und dann wollen wir ein bisschen mehr auf die Spur gehen. Interessant finde ich ja auch, dass Ehrfurcht da vorkommt, Ehrfurcht von Gott. Also ich glaube auch das wäre nicht unbedingt auf dem Brainstorming erschienen, wenn wir jetzt eins gemacht hätten zu dem Thema. Wer wäre schon auf die Idee gekommen, dass Ehrfurcht von Gott mit wahrem Glück zu tun hat? Ein Pastorenkollege von mir hat einmal ein Predigt mit dem Thema Gottesfurcht, das vergessene Gebot. Und ich glaube auch da, wenn man jetzt eine Hitparade würde machen von den häufigsten Predigtthemen, das wäre ziemlich weit hinten, Ehrfurcht vor Gott. Aber in der Bibel hat es tatsächlich einen gewichtigen Stellenwert. Es hat schon mit dem König Salomo angefangen. Von ihm heisst es, dass er der weiseste Mann war, der dort mal gelebt hat. Und dazu war er steinreich, also der extrem reich. Und jetzt beschreibt das Buch Prediger seine Suche nach dem Sinn des Lebens. Das ganze Buch, 12 Kapitel lang, sucht der weiseste Mann der Welt damals, und wo stinkreich ist, nach dem Sinn des Lebens. Und am Schluss kommt er zu dem Fazit. Also das war eine riesige Untersuchung. Das Fazit, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Also aus seiner Sicht ist das der Sinn vom Leben. Das, was dir wirklich etwas gibt, im Herz, wo er bleibt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist also das Ergebnis von dieser Mega-Untersuchung, die er gemacht hat. Jetzt gibt es sonst noch ein paar Gründe, warum Ehrfurcht vor Gott sinnvoll ist. Es gibt noch ein paar Gründe. Zum Beispiel, weil Gott heilig ist. Wenn wir jetzt den Blick in den Himmel werfen könnten, wir würden so klein mit Hut. Weil wir würden Gott sehen, auf einem erhabenen Thron sitzen und umgeben von mächtigen Engeln, die ihn rund um die Uhr anbeten und sagen, heilig, heilig, heilig. Gott Allmächtiger, der war und der da ist und der da kommt. Und die vier mächtigen Engel, die hätten so viele Möglichkeiten, was sie mit ihrer Macht könnten, gut zu tun. Aber sie können nichts Besseres tun, als das, was sie machen. Weil Gott heilig ist. Weil er heilig ist. Und ich glaube, jeder, der über Gott nachdenkt und die Heiligkeit von Gott übergeht, der kommt zu einem falschen Verständnis, wer Gott ist. Und ein zweiter Grund, warum es auch durchaus Sinn macht, die Ehrfurcht von Gott, sich mit dem zu befassen, das ist, weil Gott auch Richter ist. Weil jeder Mensch, sagt die Bibel, muss einmal vor Gottes Richterstuhl erscheinen und Rechenschaft ablegen für das, was er mit seinem Leben gemacht hat. Und es wird dann aus Verborgenen gerichtet werden, sagt die Bibel, also das, was man im Versteckten gemacht hat, im Geheimen, geheime Gedanken. Jetzt für Menschen, die Jesus aufgenommen haben, ihr Leben wird es dort nicht darum gehen, ob sie dann vor Gott bestehen können oder nicht. Das ist gar kein Thema mehr. Das ist alles schon bereits abgehögelt und erledigt. Dort geht es eigentlich nur um die Untersuchung, wie oft hat der Retter Jesus auch Herr sein können. Und entsprechend werden wir auch Lohn empfangen. Also der Paulus sagt das im 2. Korinther 5. Er sagt dort, denn wir müssen alle, also wir, er redet von den Christen, das ist noch speziell, oder? Also nicht, das ist bloß kein Thema. Wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und das Dritte, warum Ehrfurcht vor Gott auch sinnvoll ist, weil es mit bestimmten Verheißungen verknüpft ist, also Versprechen. Und ich möchte mal ein paar Versprechen von euch mit euch anschauen. Und das hat gute Auswirkungen. Zum Beispiel Psalm 111, Vers 10. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Und das ist jetzt nicht Intelligenz gemeint, irgendwie die IQ oder so, sondern das ist Lebensweisheit, wie man das Leben am besten gestaltet. Also Ehrfurcht schenkt dir Weisheit. Das ist mega praktisch. Oder dann im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also wenn du Gott fürchtest, dann begegnet dir Gott nicht mehr wie ein Richter, sondern wie ein mitfühlender, barmherziger Vater. Oder das Dritte und das Letzte, Sprüche 14, 27. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Lebensspur. Spendende Quelle. Lebensspendende Quelle. Das tönt eigentlich noch recht gut. Oder? Das tönt auch nach Lebensqualität. Aber Gott fürchten, also das irgendwie, es tönt schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Vielleicht verknüpfen wir da auch, je nachdem, was wir für ein Vaterbild haben, zum menschlichen Vater, auch ziemlich viel Negatives. Aber wir müssen unterscheiden, die Furcht, die wir davon reden, das ist nicht Angst. Die Angst, die lähmt. Aber wer eine gesunde Gottesfurcht entdeckt, der wird bereichert. Also wir müssen wie die zwei Sachen auseinanderhalten. Die Angst stößt ab, da laufst du weg, da verkrüchst dich, da weg. Aber Gottesfurcht ist nicht gleich Angst, sondern wahre Gottesfurcht zieht an. Sonst ist es nicht wahre Gottesfurcht, das ist dann doch Angst. Aber wahre Gottesfurcht treibt dich nicht von ihm weg, sondern zu ihm her. Das lesen wir im Psalm 31. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen. Also wer richtige Ehrfurcht hat, der wird zu Gott hergezogen, weil er sieht, hey, dort bin ich in Sicherheit. Dort kann ich mich bergen, in den starken Arm von dem liebenden Vater. Also wir sehen, gesunde Ehrfurcht von Gott ist wesentlich, wenn wir wirklich glücklich sein wollen. Und darum ist jetzt ja die grosse Frage, wie kommen wir überhaupt Ehrfurcht über? Vor Gott, meine ich jetzt, vor Gott. Wie geht das? Jetzt sagt der Psalm 34, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Das heisst, Gottesfurcht kann man und muss uns auch gelehrt werden. Einerseits passiert das in der Begegnung mit Gottes Heiligkeit. Das kann zum Beispiel im Moment sein, vielleicht beim Abendmahl, indem man zusammen Gott Lieder singt, die einem irgendwo besonders eindrücklich sind. In einer Predigt kann das eine Begegnung geben. Aber auch wenn du die Bibel liest. Du wirst gottesfürchtiger, wenn du die Bibel liest und darin Gott begegnest. Wenn du darüber nachdenkst, wer ist Gott, wie ist er, dann kannst du seiner Heiligkeit begegnen und das löst Ehrfurcht aus. Dann weiter kann Ehrfurcht entstehen, und das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerade so, gerade als erstes genannt, wenn wir von Herzen arbeiten. Im Psalm 40 heißt: Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Das ist interessant. Die werden es sehen, sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Das ist eine spannende Kombination. Also wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass er uns Impulse geben kann, er wird uns Impulse geben, Gott zu loben. Und wir dann im Lieder singen von Herzen, sei jetzt das in einem Gottesdienst oder ganz alleine, wo auch immer, dann kann das eine Auswirkung haben, dass eine Ehrfurcht von Gott wächst. Und ich glaube, man kann es auch so sagen, wenn wir den Jesus im gesungenen Lob anbeten, dann läuft der Heilige Geist zu Hochform auf, so ein bisschen salopp gesagt. Er macht uns Gott noch grösser und bewirkt eben auch so eine gesunde Ehrfurcht. Aber auch wenn man Gottes Schöpfung betrachtet, ich denke, einige von uns sind sehr naturverbunden, sind vielleicht in den Bergen und können ein Liedchen singen, was das mit einem macht, wenn man so schneebedeckte Bergkette hat, so gewaltig. Oder vielleicht auch Bilder aus dem Universum. Man denkt, wow, das hat alles Gott gemacht. Oder auch ein Sonnenuntergang. Aber auch ein schlafendes Kindli. Das finde ich irgendwo auch sehr eindrücklich. Und die Schöpfung von Gott lehrt uns eine gesunde Ehrfurcht. Aber besonders ehrfürchtig vor Gott werden wir, oder mindestens ich auch, wenn wir das Kreuz anschauen, im Geist das Kreuz anschauen, wo Jesus dran hängt. Und wir sehen, was er für uns gemacht hat. Dass er das Sündlose, dass er meine Schuld getragen hat. Das, was ich versagt habe, manchmal fahrlässig. Und dass er bereit ist, für mich dort zu hängen und mir vergeben hat. Und angesichts von so einer Liebe wächst Ehrfurcht vor Gott. Und ich kann wie nicht einfach dann seine Gebote so liederlich übertreten, wenn ich mir das bewusst mache. Und ja, muss dann umgehend auch, wenn es gleich passiert ist, umgehend über die umkehren und sagen, Jesus war jetzt blöd gewesen. Aber damit der Tod für Jesus in unserem Leben also wirklich wirksam wird, müssen wir es annehmen. Oder wir müssen ihn in unser Leben aufnehmen. Das ist wie quasi der erste Schritt, dass wir mit dem Gebot Gottes überhaupt etwas machen können. Weil vor dem Tod von Jesus, dort sind die Gebote Gottes da gewesen, zum probieren, gerettet zu werden. Aber das ist ja nicht, das hat nicht funktioniert. Und das ist das, was heute leider noch viele Menschen probieren, durch das Halten von dem Gebot gerecht vor Gott zu werden. Und wie viel bringt das? Es bringt nichts. Aber 0,0. Gar rein nichts. Wenn ich Gebot halte und mit dem probiere, so gerecht werden von Gott. Bringt gar nichts. Nur Jesus kann mir helfen, meine Lebensschuld wegzunehmen. Übrigens, was auch noch krass ist, finde ich, wenn eine gesunde Ehrfurcht in einem ganzen Land zunimmt, dann geht das Land auch schwierige Zeiten entgegen. Dann sinken die Werte in den Keller. Dann fängt man an, darüber nachzudenken, über staatlich legitimierte Hilfe zum Sterben zum Beispiel. Dass man das Gefühl hat, man muss den alten Menschen ermöglichen, dass sie können abdanken können. Und was man da für einen Druck auslöst auf die Menschen, die alt sind und denken, ja, jetzt falle ich den anderen zur Last. Das ist ja irgendwie gar kein Thema. Es hat mal einer gesagt, auch unter anderem hat er gesagt, es ist heute leichter, ein Kindli abzutreiben, als einen Baum zu fällen. Also ich bin jetzt nicht so, ich weiß nicht, wie das ist, aber der hat gesagt, beim Baum musst du eine Bewilligung haben vom Amt. Beim Kindli musst du nur zum Arzt gehen und dann sagt er das. Das ist krass eigentlich. Aber es ist natürlich auch so, wenn das dann überschwappt, wenn unter Christen eine gesunde Gottesfurcht verloren geht, dann ist es da auch normal, dass man Sachen macht, die Gott nicht will. Dass man zum Beispiel dann nicht mehr einsieht, warum man bis zum Hochsieg warten mit Zusammenziehen oder auch mit Geschlechtsverkehr. Aber wenn wir Gott kennen und die Ehrfurcht da ist, dann wissen wir, Sexualität ist etwas mega Schönes, etwas Einmaliges. Und das ist aber gegeben, von Gott geschaffen, für die Ehe rein, in den Schutzrahmen der Ehe. Also Ehrfurcht bewirkt, dass wir ihm gehorsam sind. Es hilft uns, sagen wir es so, es hilft uns. Und wenn wir ihm gehorsam sind, dann gehen seine Segenstore über uns auf. Also das ist so. Es ist ein Grundsatz. Er segnet ein Leben, das ihm gehorsam ist. Vielleicht nicht immer genau so, wie wir es gerne hätten. Mit genau diesen Wünschen, die wir gerne hätten. Aber er segnet im Grundsatz. Und darum ist noch eine gute Frage, wie steht es um deine Gottesfurcht? Wie steht es darum? Wo hast du Handlungsbedarf? Ich möchte dir Mut machen, wenn du merkst, du hast Handlungsbedarf, investiere dich da rein. Es hilft dir, glücklich zu leben. Also das war jetzt die erste Ordnung, die Psalm 112 uns gesagt hat. Und jetzt kommen wir zur zweiten von dem Bibeltext. Und dort heisst es, glücklich ist der, der sich über seine Gebote freut. Im Urtext heisst es sogar, der große Freude an seinen Geboten hat. Also große Freude. Und dort ist auch die Frage, ja, wie geht es uns so? Ist das für uns eher so ein lästiges Hindernis? Also dann halt, oder ist es wirklich etwas Freudiges? Aber warum können wir uns überhaupt freuen an diesen Geboten? Ich denke, erstens mal, wir können uns freuen, weil sie ein Schutz sind für uns. Und zweitens, wir können uns freuen, weil wir durch das unseren Lebensdurst stillen können. Und diesen beiden Punkten möchte ich jetzt mal ein bisschen auf die Spur gehen. Also das Erste, Gottesordnungen sind für uns wie Leitplanken auf einer kurvenreichen Bergstrasse. Weil wenn du dort dann irgendeine Leitplanke hinfährst, dann denkst du, du hast die dumme Leitplanke immer. Dann bist du froh, weil die hebt dich, dass du nicht abstürzt. Und in der ersten Predigt haben wir ja gesehen, also von dieser Serie am Anfang März, wir haben gesehen, dass der Diabolos, der Durcheinanderbringer, ein Chaos hinter sich herzieht. Dort, wo Menschen ihm folgen, wird plötzlich aus etwas, was von Gott gut ist, wird plötzlich gekehrt, dann sagen wir, es ist nicht mehr gut. Und etwas, was auch schlecht ist, kehrt man dann plötzlich und dann sagen wir, es ist gut. Also es gibt ein Durcheinander. Man verliert die Orientierung. Aber in das Durcheinander hinein hat Gott jetzt uns Leitplanken gesetzt. Gott sei Dank, wo uns helfen, uns daran zu orientieren, damit wir nicht auf der Strasse kommen und mit dem Auto das Doppel runterfahren. Und der David bestätigt das im Psalm 17, Vers 5. Er sagt, meine Schritte folgten deiner Spur oder deine Leitplanken und kamen dabei nicht zu Fall. Das ist mega Hilfe. Und vor ein paar Jahren, gestern hat Roger gerade in der Kuhne, Roger Federer, und vor ein paar Jahren hat es mal so eine PR-Aktion gegeben, wo der Roger auf dem Helikopterlandeplatz die Aktion gemacht hat. In Dubai, schaut mal, mega hoch. Da sieht man, also man sieht es leider gar nicht gut. Es ist ein hammer-eindrückliches Bild. Also wer es wohl gesehen hat, kann ja nachher, Gott, das ist mal dafür schauen. Es ist sehr, sehr eindrücklich. Und es ist unhoch. Und da rundherum, man sieht es nicht so gut, hat es da so eine, wie Leitplanke, so eine Gitter. Und ich habe gedacht, das ist jetzt gerade ein gutes Bild. Weil es gibt dann noch ein zweites Foto, wo der Roger dort ganz nah an den Rand rausrutscht und die Nase darüber abhebt und runter schaut. Ich dachte, wow, ich hätte gerade weiche Knie bekommen. Und der war doch froh gewesen um die Leitplanke. Der hat nicht gedacht, nein, das nimmt mir die Sicht so eklig. Der war froh gewesen, hat das noch zusätzliche Sicherung gehabt. Und für mich ist das wie ein Bild für Gottes Gebot. Die sind ein Schutz für uns. Die sind göttliche Lebenshilfe, nicht Einschränkung, nicht kleinlich oder irgendetwas, sondern wir können uns wegen dem auch darauf freuen, weil sie unsere Hilfe sind. Man kann das ja auch noch von einer anderen Perspektive her beleuchten. Nämlich die Ordnungen von Gott erklären uns gewisse Gesetze vom Leben. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gesetze. Mathematische Gesetze, 2 und 2 gibt 4 immer noch. Oder physikalische Gesetze wie die Schwerkraft. Und gerade jetzt die Schwerkraft, das Gesetz, sollte man unbedingt nicht ignorieren, wenn man auf ein Dach hochklettert. Das kommt nicht so praktisch raus. Aber das Wissen um die Gesetze und das Reden von diesen Gesetzen ist ja keine Angstmacherei, sondern das ist ein Schutz und ein Hilfesleben. Niemand kommt auf die Idee, die Gesetze, die mathematischen oder die Schwerkraft, biologische Gesetze, ausser, also einfach zu übergehen, wegzuerklären, weil es ihm nicht passt. Und das Wegerklären von diesen Gesetzen würde uns nicht frei machen von den Folgen von dem. Eben, wenn wir aufs Dach klettern. Und auch das wieder genau gleich bei Gottes Ordnungen. Wenn wir sie wegerklären, macht es uns nicht frei vor dem Schaden, der daraus entstehen kann. Jesus will uns schützen, dass wir nicht uns verletzen und auch andere nicht. Also das ist der erste Grund, warum wir uns freuen können, weil es einfach gut ist, weil es hilfreich ist. Und das Zweite, wir können uns freuen über die Ordnungen, weil sie uns zeigen, wo wir unseren Lebensdurst stillen können. Und ich glaube, das ist etwas, wo Gott extrem wichtig ist. Dass wir unseren Lebensdurst richtig stillen. Und darum kommt ja schon im ersten von den 10 Geboten, heisst, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Den Lebensdurst kann Gott mir nur stillen, wenn ich wirklich ausschließlich bei ihm trinke. Und das finde ich persönlich eine sehr grosse Herausforderung in der heutigen Zeit. Nur am richtigen Ort zu trinken. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Die Herausforderung ist darum so gross, weil es sich meistens um Sachen handelt oder darin spielt, die eigentlich an und für sich kein Problem sind. Ich möchte das mal ein bisschen ausführen. Gott hat ja zum Beispiel selber Kleider erschaffen. Er hat Adam und Eva ein Fell gemacht und ich glaube, die sind richtig froh gewesen darum, um die Kleider. Dann hat Gott die menschliche Kreativität erschaffen, so dass unsere Vorfahren auf die Idee gekommen sind, Musik zu erfinden. Ich denke, wahrscheinlich viele von uns haben gerne Musik und wir würden ja auch überleben ohne Musik. Aber Gott hat das einfach uns geschenkt, also, dass wir das können erfinden können. Also wir, der Vorfahre, ich, wer kommt auf die Idee gekommen. Weiter hat Gott uns Intelligenz in uns gelegt, dass wir vieles erfinden können, wie zum Beispiel das Internet. Und das Internet ist ja so etwas von genial. Ich meine, da kannst du mit ein paar Klicks kannst das Wissen von x Professoren anzapfen und ein Mail rund um die Welt schicken. Es ist genial, wirklich. Gott hat uns auch die Veranlagung gegeben, unsere Freizeit zu gestalten. Also wir sind nicht einfach Arbeitstiere, die arbeiten, komm, beissen. Wir können unsere Freizeit gestalten, wir können sie geniessen, das tut uns gut. Hat Gott einfach uns hingelegt? Hätte er können sagen, braucht ihr nicht. Wer hat es gemacht? Und jetzt hat Gott, beziehungsweise all das Wunderbare, was Gott gemacht hat, das hat jetzt der Mensch, also ich rede jetzt ein bisschen verallgemeinert, hat der Mensch genommen und hat es auf einen Sockel hochgelupft und zu einem Gottersatz gemacht. Und der Grund ist der, wo der Mensch Gott abgelehnt hat, ist die Liebesbeziehung zum Schöpfer zerbrochen. Und der Schöpfer hat dem Mensch ja unerhört viel an Liebe und Bestätigung gegeben. Also das können wir uns nicht einmal im Entferntesten vorstellen, wie geliebt das Adam und Eva sind. Und jetzt ist das weggebrochen. Und es ist eine riesige Lücke und ein Manko entstanden. Und jetzt probiert der Mensch durch andere Sachen irgendwie über drunter zu kommen. Und das sind mal grundsätzlich Sachen, die gut sind, wie ich es jetzt vorher ausgeführt habe. Oder Essen. Ja, wer würde sagen, Essen ist im Grundsatz schlecht? Also das ist gut. Aber heute hat Essen zum Teil wie einen Stellenwert. Zum Beispiel vegan essen hat ja bei gewissen Leuten fast ein religiöses Zeug. Oder vor einem Zeit war mal ein Foto im Internet, der Frank Ribery, ein Fußballer, der isst da in einem Edelrestaurant ein Steak, ein vergoldetes Steak für $1,000. Und ich finde, hey, und gleichzeitig verhungern jenste Leute, auch Kinder, und ich denke, nein, das ist wirklich, das ist dekadent, finde ich. Oder Kleider, die sind ja ursprünglich gut. Also, es ist gut, Gott hat sie erfunden. Aber was ist daraus geworden? Stichwort Modeindustrie. Wie viele Models leiden an Hunger, Magersucht und geben den Jungen ein unerreichbares Vorbild, das sie eigentlich fast kaputt macht, weil sie es nicht erreichen können? Wie viele Leute geben so viel Geld aus und verschulden sich sogar, weil sie das Gefühl haben, hey, dann bin ich irgendwie jemand. Dann nehmen mich die anderen auch wahr und sie nehmen mich an. Oder Musik und Literatur ist ja auch gut, im Grundsatz, aber auch das kann man sehr schnell dann zu einem Stellenwert machen, wo Gott eigentlich verschiebt. Oder nicht zu reden von Filmen und Serien, also ich schaue auch gerne mal einen tollen Film. Aber wie viele Serien-Junkies gibt es heute? Oder mit einem entsprechenden Abo kannst du Zugang haben zu einer unglaublichen Fülle an Filmmaterial. Also, du kannst schauen, bis die Augen viereckig werden. Und mit dem versucht der Mensch, sich etwas zuzuführen, was die innere, das Innere füllt. Oder das gleiche im Internet. Oder das ist auch, ja. Und schwierig dunkt einem ja vielleicht auch, dass man den Eindruck hat, nicht wir besitzen diese Sachen, sondern die Sachen besitzen irgendwo uns. Wenn es piepst am Handy, dann, da, zack, schau mal. Also das kann ich ja, da musst du doch mal schauen. Darum tue ich viele Piepser abstellen, dass wirklich nur das Wichtige piepst. Aber gleich, es ist ja irgendwie einfach nicht so einfach. Und wir sind mit drin als Christen. Aber, jetzt kommt das wunderbare Aber, durch den Kontakt mit Jesus haben wir wieder Zugang zu dieser göttlichen Lebensquelle, die uns mehr geben kann, effektiv mehr geben kann als alles Irdische. Und doch fällt es mir nicht immer so leicht, trotzdem Wissen am richtigen Ort anzuzapfen. Und Jesus sagt es sogar. Er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das ist eine Zusage. Also wenn wir in einer Langweile sind oder wenn wir einen Drang haben nach Liebe, Bestätigung, dann müssen wir den Kontakt zu Jesus suchen. Und dann wird unser Lebensdurst gestillt. Und es fängt wirklich im Banal Einfachen an. Ich habe zum Beispiel, oder wir, haben eigentlich immer bewusst eine Bibel, die auf dem Sofa rumliegt. Und zwischendurch mache ich effektiv, am Abend bist du auf dem Sofa, hast du ein bisschen Zeit, was machst du? Dann ist die Frage irgendwie Internet oder so, ein bisschen Zeit vertrödeln. Und jetzt probiere wirklich etwa mal, statt das Handy, nehme ich die Bibel. Einfach so und lese ein bisschen. Vielleicht sind es nur 5 Minuten, manchmal wird es dann ein bisschen länger. Und ich merke, dass das macht wirklich etwas mit einem. Also eigentlich, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Dort fängt es irgendwo schon an und hilft jetzt mir auch in diesen Momenten. Und ich glaube, so können wir, wenn wir mehr bei Gott dran sind und uns fühlen lassen, können wir auch unabhängiger durchs Leben gehen. Und das ist mega entlastend, gerade jetzt zum Beispiel für eine Ehe. Dann muss man meinem Ehepartner nicht 5-mal am Tag sagen, dass er mich liebt und es auf alle erdenkliche Weise zeigen. Also ich habe nichts dagegen, wenn es Darian macht, natürlich. Sie denkt auch nicht, wenn ich es mache. Aber man ist wie nicht mehr so fest darauf angewiesen, weil man sein Fundament in Jesus wirklich hat und das ins Leben einfließt auch. Jemand hat einmal gesagt, wenn du keinen Hunger mehr danach verspürst, Gott zu begegnen, dann bist du zu gesättigt von anderen Dingen. Das kann sein. Und darum ist es gar nicht schlecht, wenn man vielleicht einmal fastet. Oder irgendetwas, nicht nur Essen, vielleicht auch mal Medienfasten oder irgend sonst etwas. Sich einmal bewusst etwas mal ein bisschen entzieht für eine gewisse. Und plötzlich wird man frei für das Entscheidende, dass man wieder einen neuen Zugang bekommt zu Jesus. Das ist dann ganz interessant. Auch in der Bibel, wenn man gerade Fasten im Blick auf das Essen, dass das oft einen Zusammenhang hat, oder in der Regel einen Zusammenhang hat, auch, dass man Gott mehr erleben kann. Weil man wie freier wird von Sachen, die einen wegziehen und ablenken. Jesus kann unseren geistlichen Hunger nur stillen, wenn ich ihn im Alltag suche. Lange habe ich immer gedacht, wieso muss man sagen, Christen sollen Jesus suchen? Also ich kann ihn ja schon. Das stimmt natürlich. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es ist etwas anderes, wenn ich einfach weiss, Jesus ist da. Oder ich ihn wirklich dann konkret suche, in eine Begegnung suche mit ihm. Vielleicht so. Und er kann dann meinen Hunger stillen, wenn ich nicht gleichzeitig meinen Hunger an Zeugs probiere zu stillen, wo mich gar nicht satt machen. Und ich glaube, bei den meisten von uns, bei mir einmal, wir haben einen oder mehrere Bereiche im Leben, wo uns irgendwo, also wo wir fast ein bisschen zu hoch auf den Sockel stellen. Wir haben die Tendenz, das immer wahrscheinlich ein bisschen, das haben wir auf einem Sockel, wo Gott sollte hergehören. Ich weiss nicht, wie dir das geht. Hast du auch so einen Bereich? Wäre noch gut mal zu überlegen, hey, welcher Bereich ist bei mir da ein bisschen Gefahr. Bei mir ist es zum Beispiel Sportnews, muss ich ganz offen sagen. Ich habe schon als Kind mich so interessiert. Und habe ich als Kind manchmal Tabellen abgedöckelt auf der Schreibmaschine von der Schweizer Fußballliga. Das hat mich einfach. Aber ich denke, das war gut gewesen dann. Aber ich weiss, ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht zu viel Raum nimmt. Weil Sportnews als solches ist ja kein Problem. Mal einen Tennismatch schauen, einen Fußballmatch ist ja kein Problem. Aber dort, wo es anfängt zu viel werden oder einen zu grossen Raum überkommt, dort wird es ungesund, oder? Und ich denke, da kann man nicht sagen, da ist die Linie. Das muss jeder selber merken, wo fängt es bei mir an zu kippen und dann ist es von gesund zu ungesund. Wo ist dein Bereich? Ich glaube, es ist gut, wenn man sich das selber wie auch eingesteht. Wenn man so einen Bereich hat, das kann auch ein Schritt sein, der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dann frag doch Jesus auch und überleg, wie kann der Bereich von dem Sockel wieder runterkommen, auf einem gesünderen Platz. Ja, ich möchte uns Mut machen, dass wir auch radikal sind, weil es geht ums erste Gebot Gottes geht und es geht ums wahre Glücklichsein. Wir können heute drei Stichworte eigentlich so ein bisschen festhalten. Wie wir richtig glücklich werden, hat mit Ehrfurcht vor Gott zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir Gottes Gebot als Schutz sehen. Also positiv daran anschauen. Und dass wir nur Gott auf dem obersten Sockel haben und den Lebensdurst bei ihm stillen. Seine Gebote, die wollen es nicht abdrücken, sondern sie wollen es glücklich machen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du willst, dass wir glücklich sind. Und du weißt, in welcher Welt, in was für einer Welt wir da sind und stehen. Kennst du Herausforderungen, das Durcheinander, das auch da ist, wo wir auch nicht immer so leicht durchblicken können. Und du willst uns in dem hinein glücklich machen. Und du hast uns so viel Hilfe gegeben. Und ich bitte dich, ja, dass wir im Vertrauen zu dir heranwachsen und immer mehr den Weg einschlagen können, den du für uns gedacht hast. Und vielleicht hat der eine oder andere etwas ganz Konkretes jetzt vor Augen, wo er möchte angehen möchte. Bitte gib uns Mut, dass wir das anpacken. Danke, dass du es gut meinst mit uns. Amen.